DW Menschen und Märkte.
Brexit-Chaos, nächste Runde. Jubel und Klagen über China, Erdogans Wirtschaftspolitik und Macrons Pläne für Frankreich. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Gestern hat es gewaltig gewackelt in London. Innerhalb weniger Stunden hat Premierministerin Theresa May zwei Minister verloren. Der für den Brexit zuständige David Davis und Außenminister Boris Johnson erklärten beide, dass sie den weichen Brexit-Kurs Mays nicht unterstützen wollen. In Brüssel fragt man sich jetzt, wie lange sich die Regierung noch halten kann und was das für die weiteren Austrittsverhandlungen bedeutet. Karin Bentsch.
Johnson weg, Davis weg. In Brüssel beobachten viele die neuen Turbulenzen in London mit Sorge. Denn die Rücktritte setzen Premierministerin Theresa May unter Druck. Sollte May die Mehrheit in den eigenen Reihen und der britischen Regierung verlieren, könnte ein neuer, viel härterer Brexit-Befürworter an die Macht kommen. Zum Beispiel der zurückgetretene Außenminister Boris Johnson. Dann könnte es passieren, dass Großbritannien die EU Ende März 2019 ohne ein Abkommen verlässt. Und das will in Brüssel und in den meisten europäischen Hauptstädten niemand. Die EU möchte auch weiterhin wirtschaftlich und in der Außen- und Verteidigungspolitik eng mit Großbritannien zusammenarbeiten. Was die Rücktritte der Brexit-Hardliner Boris Johnson und David Davis betrifft, da gibt es in Brüssel eine relative Gelassenheit. Politiker kommen und gehen, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Aber die Probleme, die sie für ihre Leute geschaffen haben, die bleiben, meint Tusk.
When it comes to Brexit, politicians come and go, but the problems they have created for the people remain.
Das Durcheinander, das der geplante Brexit schon jetzt hervorgerufen habe, sei das größte Problem in der Geschichte der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Von einer Lösung ist man noch immer weit entfernt, kritisiert Tusk.
It is still very far from being solved.
Ungelöst ist zum Beispiel noch immer die Frage rund um die neue Grenze, die durch den Brexit auf der irischen Insel entstehen wird. Auf der einen Seite das EU-Mitglied Irland, auf der anderen Seite das nicht mehr EU-Mitglied Nordirland, das nach dem Brexit zu Großbritannien gehören wird. Brüssel geht es nun vor allem um drei Fragen. Kann Premierministerin May sich in London im Sattel halten? Kann sie tatsächlich einen weicheren Brexit durchsetzen? Und wie gut und realistisch sind die Vorschläge der britischen Regierung für ein Freihandelsabkommen mit der EU nach dem Brexit, die übermorgen vorgestellt werden sollen? Wenn es eine einzigartige Situation gibt, müssen wir eine spezifische Lösung finden, hatte der Franzose Michel Barnier vor einiger Zeit gesagt, der für die Europäische Union am Verhandlungstisch mit den Briten sitzt.
Situation unique, solution spécifique.
Für die Brexit-Verhandlungen haben die Rücktritte in London keine direkten großen Auswirkungen, meint die EU-Kommission. Vielleicht wird es nun ohne die beiden Hardliner-Minister sogar etwas einfacher, sagt Jens Geier, der Vorsitzende der Europa-SPD.
Da wird natürlich auch eine positive Reaktion aus Brüssel drauf erwartet.
Michel Barnier bekommt einen neuen Ansprechpartner, den Brexit-Minister Dominic Raab. Der 44-Jährige ist ein konservativer Politiker und setzt sich für den Brexit ein. Doch wie erfolgreich Raab in Brüssel wird, hängt davon ab, wie erfolgreich May in London ist.
Der chinesische Ministerpräsident ist derzeit in Berlin und spricht mit der deutschen Kanzlerin auch über die Wirtschaftsbeziehungen. Und so gibt es derzeit eine Reihe von Meldungen, die wohl belegen sollen, dass Firmen aus beiden Ländern stärker zusammenarbeiten. Gestern verkündete ein chinesischer Konzern in Deutschland, bald Batterien für Elektroautos zu bauen. Heute gaben verschiedene Autobauer bekannt, mit chinesischen Partnern in Sachen Elektromobilität oder beim autonomen Fahren zusammenzuarbeiten. Trotzdem machen europäische Firmen in China nicht nur positive Erfahrungen. Aus Peking, Benjamin Eisel.
18 Monate ist die Rede von Chinas Präsident Xi Jinping in Davos jetzt her. In diesen anderthalb Jahren habe sich mehr getan als je zuvor in einer vergleichbaren Zeitspanne, so die Europäische Handelskammer in China. Der Umweltschutz habe sich verbessert, das Umfeld für kleinere Unternehmen sei freundlicher geworden, außerdem habe es Fortschritte bei Forschung und Entwicklung und bei Konsumartikeln gegeben. Auch der Marktzugang in manchen Sektoren sei einfacher geworden. Das ist die positive Nachricht. Allerdings profitieren laut der EU-Handelskammer ausländische Unternehmen nur in geringem Umfang von den Reformen. Für viele komme die Marktöffnung zu spät. Chinesische Unternehmen, oft Staatsbetriebe, haben oft schon eine marktbeherrschende Stellung im Land. Für ausländische Konkurrenten ist es schwer, Fuß zu fassen. Mats Harborn, der Präsident der EU-Handelskammer in China, fordert deswegen von der Regierung in Peking einen klaren Plan, wie die Dominanz der chinesischen Unternehmen reduziert werden kann. Darüber hinaus ein klares Regelwerk und mehr Rechtssicherheit. Probleme müssten offen formuliert und Lösungen mit Zeitplänen anvisiert werden. Oft würden ausländische Unternehmen schlechter behandelt als inländische. Außerdem sei der Schutz von geistigem Eigentum nicht ausreichend. Der derzeitige Handelsstreit mit den USA sei ein Ergebnis der Probleme, die es immer noch gebe. Gegenseitige Zölle seien aber keine Lösung, so die EU-Handelskammer. Doch der Präsident nennt auch ein positives Beispiel ausländischer Investitionen in China. BASF darf in der südchinesischen Provinz Guangdong seinen weltweit drittgrößten Standort in Eigenregie bauen. Die Milliardeninvestition ist das erste Mal überhaupt, dass der deutsche Chemiekonzern ein Werk in China ohne einen lokalen Partner bauen darf. Solche Projekte benötige es mehr, so die EU-Handelskammer in China.
In der Türkei wurde Recep Tayyip Erdogan gestern als türkischer Präsident vereidigt. Seine Machtfülle ist wegen einer Verfassungsänderung nun deutlich größer. Und so macht er sich mit neuem Schwung an den Umbau des Landes. Noch in der Nacht ernannte er ausgerechnet seinen Schwiegersohn zum Finanzminister. Und am Dienstagmorgen erließ er dann drei Dekrete. Eines davon gibt ihm mehr Einfluss auf die bisher unabhängige Notenbank. Erdogan kann nun den Notenbankchef und seinen Stellvertreter allein ernennen. Schon im Wahlkampf hatte Erdogan mit seinen Äußerungen zur Geldpolitik Investoren verschreckt. Wohin steuert die Wirtschaft unter diesem nun fast allmächtigen Präsidenten? Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Erdogan will seine neue Macht nutzen, um den Staat gründlich umzubauen.
Ministerien, Institutionen und Anstalten werden neu strukturiert, damit sie besser und effektiver als bisher im Dienste der Bevölkerung stehen.
Davon soll auch die Wirtschaft profitieren. Doch es droht ein Rennen gegen die Zeit und gegen die Kräfte des Weltmarktes. Dabei kann sich das Wirtschaftswachstum zumindest auf dem Papier sehen lassen. 7,4% im vergangenen Jahr und ebenso 7,4% im ersten Quartal 2018. Doch die Zahlen täuschen, sagt der Istanbuler Ökonom Artunç Kocabalkan.
In der Türkei ist die Wirtschaft vor allem durch staatliche Investitionen gewachsen, vor allem durch Infrastrukturprojekte. Aber solche Brücken, Straßen und Tunnel schaffen kaum Mehrwert für die Wirtschaft. Wenn Sie mich fragen, ist das türkische Wachstumsmodell falsch. Das Argument, die Baubranche sei die treibende Kraft der türkischen Wirtschaft. Also Entschuldigung, aber das ist Quatsch.
Realisiert werden diese Projekte nach dem Grundsatz Baue, Betreibe, Übergebe. Private Konsortien bauen etwa eine Brücke, kassieren 25 Jahre lang die Maut und übergeben das sanierungsbedürftige Bauwerk dann an den Staat. Fahren aber beispielsweise weniger Autos als erwartet über die Brücke, springt der Staat ein und zahlt die Differenz zu den kalkulierten Einnahmen. Den neuen Autotunnel unter dem Bosporus nutzen statt der angenommenen 25 Millionen Autos weniger als 10 Millionen. Ein schlechtes Geschäft für den Staat, sagt Artunç Kocabalkan. Trotzdem sei es alternativlos.
Das komplette Risiko geht von den privaten Unternehmen auf den Staat über. Allerdings muss der Staat dies gerade tun, denn die Zahnräder müssen sich drehen. Die Konjunktur muss in Gang bleiben.
Diesem Ziel dient auch der staatliche Kreditgarantiefonds. Gegründet wurde das Instrument 1993. Banken werden dadurch ermuntert, Unternehmen billige Kredite zu geben. Sollten die Unternehmen die nicht zurückzahlen können, springt der Staat ein. 2014 wurde der Fonds noch einmal kräftig aufgepumpt. Seitdem sind laut Angaben der Zeitung Cumhuriyet rund 500.000 Firmen pleite gegangen. Dazu hat auch der massive Wertverfall der türkischen Lira beigetragen. Gab es vor einem Jahr für einen Euro 3,30 Lira, sind es heute schon 5,30 Lira. Die Inflation sprang im Juni auf rund 15%. Mit ihren zögerlichen Zinserhöhungen ist es der Notenbank allenfalls gelungen, den Wertverlust zu verlangsamen. Um die Währung zu stützen, wäre eine Wirtschaftspolitik nötig, die nicht mehr auf Wachstum um jeden Preis setzt, sagt Wirtschaftsexperte Kocabalkan.
Die Kommunalwahlen stehen bevor. Deshalb kann die Regierung das Wachstum nicht zu sehr bremsen und Einsparungen vornehmen.
Mit der Berufung von zwei Neulingen als Ministerin für Handel sowie als Minister für Industrie und Entwicklung dürfte Erdogan potenzielle Investoren eher verunsichern. Zumal die internationalen Partner der Türkei mit dem Finanzfachmann Mehmet Şimşek einen kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner verlieren. Trotzdem ist sich Ökonom Kocabalkan sicher,
Durch die Wiederwahl Erdogans wird die Europäische Union einschließlich Deutschland ihr Verhältnis zur Türkei überdenken müssen. Die Regierungschefs der EU sind ja nicht dumm. Auch wenn sie vor den Wahlen auf Erdogan herumgehackt haben, jetzt werden sie mit ihm klarkommen müssen. Money
talks. Trotz gefährlichem Außenhandelsdefizit, hoher Inflation und Arbeitslosigkeit, die seit 2 Jahren von zahlreichen Experten prognostizierte große Wirtschaftskrise ist bisher ausgeblieben. Kommt sie jetzt? Wirtschaftsexperte Atunç Kocabalkan ist da keineswegs sicher.
Die türkische Wirtschaft hat Probleme, aber es ist der Türkei immer wieder gelungen, ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern.
Die türkische Wirtschaft unter Erdogan, Christian Butgereit, berichtete aus Istanbul. Auch Frankreichs Präsident Macron wird nicht müde zu verkünden, dass er die Wirtschaft des Landes umkrempeln will. Gestern haben wir berichtet, was aus den Versprechen geworden ist, die er vor einem Jahr gegeben hatte. Als dieser Podcast produziert wurde, hielt Macron gerade seine Rede an die Nation vor dem Kongress des französischen Parlaments. Barbara Kostolnik mit einer Zusammenfassung.
Überraschung. Emmanuel Macron ist nicht nur der auserwählte Überflieger, das Wunderkind, dem irgendwie alles mühelos zu gelingen scheint.
Je veux vous faire une confidence.
Ich möchte Ihnen ein Geständnis machen, sagte der Präsident vor den Abgeordneten in Versailles. Es gibt eines, das weiß jeder Präsident, nämlich, dass er nicht alles kann und nicht alles schaffen kann. Und so ist es bei mir auch.
Je sais que je ne réussis pas tout.
Nach einem Jahr im Amt sind die Herausforderungen nicht kleiner geworden, aber ein bisschen Lob für sich und die versammelten Politiker und Politikerinnen muss auch sein. Das vergangene Jahr war das Jahr der gehaltenen Versprechen. Die Franzosen sehen die ersten Ergebnisse auf ihren Gehaltszetteln, in den Schulen, auf dem Arbeitsmarkt. Aber es braucht Zeit, manchmal viel Zeit, bis die Transformation in diesem Land ankommt. Macron hört und sieht natürlich auch, dass in Frankreich die Ungleichheit zunimmt, dass sich viele Franzosen abgehängt fühlen von einem Präsidenten, den die Opposition den Président des Riches, den Präsidenten der Reichen, schmäht. Für Macron aber ist nicht die Schere zwischen Reich und Arm, sondern eine andere Schere entscheidend.
Nous avons des inégalités croissantes.
Bei uns herrscht auch wachsende Ungleichheit. Nur haben wir seit 30 Jahren eine Chancenungleichheit, die mich massiv beschäftigt. Eine Ungleichheit, je nachdem, wo man geboren ist, in welchen Familien. Diese Ungleichheit bekämpfen wir an der Wurzel. Für mich ist der erste Pfeiler meiner Sozialpolitik die Emanzipation von diesem angeblich unvermeidlichen Schicksal.
Qui libère du déterminisme social.
Macron versucht in Versailles seinen Politikansatz zu erklären. Ermächtigung ist das Stichwort, Leistung muss sich lohnen. Für ihn gibt es keine Wirtschafts- oder Sozialreformen, sondern die Reformen gehen Hand in Hand. Eins nach dem anderen, so geht Politik à la Macron.
Si l'on veut partager le gâteau, la première condition est qu'il y ait un gâteau.
Wenn man einen Kuchen verteilen will, muss man erst einmal einen haben. Und die Unternehmer und das produzierende Gewerbe, die machen den Kuchen nun mal.
Et personne d'autre.
In der Opposition wurde der Vortrag des Präsidenten naturgemäß eher kritisch gesehen. Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National ätzte, sie habe einen Coach bei einem Seminar gehört.
J'ai été frappé par sa vision de la France.
Seine Vision von Frankreich hat mich verblüfft. Es gibt angeblich nur die, die mit ihm übereinstimmen, und der Rest hat Angst. Er verschließt einfach die Augen vor der Realität. Aber immerhin war Le Pen anwesend. Die Linksextremen der France Insoumise hatten sich gar nicht erst nach Versailles begeben, aus Protest, dass der Präsident spricht und dann wieder verschwindet. Ganz kurz war Macron auch auf diese Kritiker eingegangen, die ihm monarchisches Gebaren vorwerfen. Ich höre die Vorwürfe, daher habe ich den Premierminister beauftragt, eine Verfassungsänderung in die Wege zu leiten. Dann kann man mich nächstes Jahr hier im Kongress auch zu meiner Politik befragen.
Je puisse rester non seulement pour vous écouter, mais pour pouvoir vous répondre.
Nach über einer Stunde französischer Binnenschau kam Macron dann schließlich noch zu seinem Lieblingsthema Europa und einer seiner zentralen Herausforderungen der Migrationspolitik.
Jamais la France n'acceptera.
Niemals wird Frankreich sogenannte einfache Lösungen akzeptieren, die darin bestehen, Flüchtlinge durch Europa zu deportieren, um sie in Lager zu stecken, wo auch immer diese Lager dann sein sollen.
Les étrangers qu'on ne voudrait pas.
Und die weiteren Aussichten? Keine Alleingänge, keine Nationalismen. Er weiß, dass er nicht auf Sicht fährt, sondern dass er dafür einen langen Atem braucht. Aber das ist keine Überraschung.
Mit diesem Bericht aus Paris sind wir am Ende der Sendung. In der Technik war heute Jürgen Kuhn. Mein Name ist Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.